Okay, ich zähle von 5 runter und bei 0, also wenn die Zahl 0 käme, klatschen wir zusammen.
Ja.
5, 4, 3, 2, 1.
Mansplaining.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Es ist Dienstag, der 23. Juni. Mansplaining ist zurück. Zurück um 22.39 Uhr. Holy moly. Hoffentlich schaffen wir es um die Uhrzeit noch ordentlich abzuliefern. Ich habe aber den Eindruck, beziehungsweise den begründeten Verdacht, denn wir beide haben, glaube ich, richtig viel Content am Still. Wenn ich sage wir beide, dann ist natürlich nicht nur die Rede von mir, sondern auch von dem lieben Jan-Oskar Höfmann, den ich sogar über Videochat beobachten darf, frisch geduscht. Herzlich willkommen in der Folge, Jan.
Hallo, herzlich willkommen, lieber Sönke. Ich begrüße dich nun auch in der Folge. Tatsächlich, ich glaube, das wird unsere späteste Aufnahme, wenn ich mich jetzt nicht irre, in unserer kleinen Podcast-Karriere. Aber ich habe die leise Vorahnung, dass das eine sehr gute Folge wird.
Safe.
Vermutlich einerseits an diesem relativ großen Glas Weißwein, was ich nun vor mir habe. Und was hast du Schönes? Ah ja, ein bisschen Gin?
Komplett langweilig. Krombacher alkoholfrei gemischt mit Astra-Kiez-Mische. Ich laufe aber eh seit 2 Tagen total hochtourig, weil ich habe irgendwie eine stressige Woche bei der Arbeit. Nebenbei noch Studium, Abschlussarbeiten. Ich habe inzwischen Energy im Kühlschrank stehen, es ist soweit. 3 Stunden letzte Nacht gepennt und irgendwie laufe ich trotzdem immer so hochtourig. Ah!
Aber siehst du, das sind die besten Voraussetzungen. Wein, hochtourig. Und das ist eigentlich das Wichtigste, wir haben verdammt nochmal Content, also wir haben ein paar interessante Inhalte, also ja. Wenn das heute nicht gut wird, dann sollten wir auch mit dem Podcasten aufhören, weil dann, wenn wir bei den Voraussetzungen es nicht hinbekommen, das ist ein Elfmeter.
Hashtag
no pressure. Die Erwartungshaltung ist so hoch jetzt.
Ja, es macht ja auch immer Spaß. Also ich habe auch wieder Bock zu liefern. Ich weiß ja, wie lange die letzte Folge jetzt schon wieder her ist. Ja, auch 3, 4 Wochen.
Sorry, du klingst gerade. Ich habe wieder Bock zu liefern. Wie so ein krasser Karrieretyp, der nur Karriere.
Ach so, okay. Banken.
Ich habe wieder richtig Bock abzuliefern. Content. Das Album produzieren. Ja, Sönke, wir haben jetzt so viel auf dem Kasten. Das ist die Frage, wer von uns beiden fängt an. Aber ich würde vorschlagen, du fängst an, denn unser Dauerbrenner-Thema, was die Leute ganz kirre macht, von der Isar bis zur Weser, alle unsere Zuhörer in Deutschland weit, wir haben ja, das wissen ja viele nicht, tausende ZuhörerInnen und ich habe hunderte. Wir haben
zumindest welche deutschlandweit tatsächlich.
Wir haben sogar weltweit ZuhörerInnen.
Stimmt.
Du, das war jetzt sehr viel Selbstbeweihräucherung. Jedenfalls haben...
Aber nee, kleiner Funfact an der Stelle. Man sieht das ja in den Zugriffszahlen bei Podigy. Wir haben hin und wieder tatsächlich mal, wie auch immer Leute sich auf unseren Podcast verirren, aber wir haben ZuhörerInnen in Neuseeland, Schweiz, Osteuropa, glaube ich, auch hin und wieder mal. Also es ist eine bunte Verteilung von Leuten, die da, glaube ich, mal zufällig auf den Download klicken. Aber auch einen sehr treuen HörerInnen-Stamm.
Ja, aber der Stamm Osteuropa, das kann tatsächlich auch meine Freundin sein. Die Maria, die hat mich angeschrieben von Hot Russian Single.
Ja, ich hab's gesehen, das Liebeschor.
Und ich muss es einmal kurz vorlesen, ganz kurz am Anfang. Das ist, weil ich bin jetzt einfach verliebt und das ist natürlich ein anderer Beginn als sonst. Hi, mein Name ist Maria. Ich bin seit erst ein paar Tagen auf Hot Russian Singles. Wenn Sie meine Freunde fragen würden, wer ich bin, würden Sie ihnen 3 Worte geben. Urkomisch, nachdenklich und anständig kochen. Das sind 4 Worte übrigens.
Ich dachte,
ne?
Hot Russian und Single.
Das sind 4 Worte? Das war so nur nebenbei. 10 ist nicht ihre Stärke. Meine Lieblingsgerichte sind Schnitzel und Kartoffelklöße. Ziemlich altmodisch. Ha. Aber das bin ich. Ich mag einfach.
Und keine Dinge. Gewürzgurke.
Dinge, die dich glücklich machen und dein Leben Tag für Tag lieben. Wenn sie mir eine Tür öffnen, werde ich schmelzen. Nichts ist attraktiver als ein Mann, der das gleiche Interesse teilt. Ja, weiß nicht, ist nicht, ich weiß gekauft. Nicht, das könnte unsere ZuhörerInnen aus Osteuropa sein.
Ja, aber ich finde, das fügt sich ja gut ein in das inhaltliche Portfolio unseres Podcasts, bedient ja zumindest eine unserer thematischen Säulen. Das ist ja feministisch schon ein sehr hoch aufgeladenes Thema.
Absolut. Also ganz ehrlich, wer fällt denn auf diese ganzen Spam-Mails eigentlich ein? Ich frage mich immer eher, was habe ich falsch gemacht, dass die meine E-Mail-Adresse haben? Das ist eigentlich die viel interessantere Frage, die entwaffnende Frage, ja, wenn man sowas vorliest. Auf welchen Plattformen war ich? Naja.
Hattest du auch schon diese Insta-Welle? Ich hatte das jetzt vor längerer Zeit, also wo du so wirklich heftigst regelmäßig in irgendwelche Gruppen zum Teilen von angeblich sexy Pics eingepackt wirst, irgendwelche Fake-Accounts, die plötzlich folgen mit eindeutigen Bildern. Oh, meine Güte.
Ja, ja, ja. Und die antworten mir nie.
Da muss ich dir leider die Augen öffnen. Aber das machen wir nach der Folge.
So, jetzt lass mal zurückkommen, weil du meinst, mein ganzes Präludium kaputt gemacht für meine große Einleitung, das Dauerbrenner-Thema. Seaport. Ansiedlung der Massentierhaltung. In Lichte und im Zuge der ganzen Tönnies-Veröffentlichung wollt ihr jetzt noch mehr Massentierhaltung? Fragezeichen?
Was?
Was geht da ab im Norden des Landkreises?
Erstmal darf ich nochmal sagen, das ist auch insofern eine sehr gelungene Überleitung von dir mit der Begrifflichkeit Dauerbrenner. Das könnt ihr, liebe Zuhörerinnen, nicht sehen, aber Jan vertilgt gerade Chili con Carne. Das ist dann natürlich doppelt dreifach deutig. Wir wollen auf jeden Fall ganz viel Massentierhaltung. Ist ein super Stichwort, die Tage bei Facebook ist wieder eine sehr angerichtete Diskussion gesehen. Ich glaube, in der Gruppe Bürgerinitiative Sauberes Seaport, wo sich ein Landwirt zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, was ist eigentlich was in Massentierhaltung? Kann das mal einer definieren? Der Begriff steht einfach wahnsinnig für diese hochgradig emotional aufgeladene Diskussion, die sich seit der letzten Folge auch nicht verändert hat, die sich eher verschlimmert hat. Wenn wir mit dem Stichwort in das ganze Thema einsteigen, ich wusste nicht, ob ich es mache oder nicht, aber da kann man auch mal in Richtung dieser Bürgerinitiative keilen. Das wird halt leider immer weniger sachlich und eben zunehmend emotional aufgeladen und verbessert sich eben auch nicht durch die aktuellen politischen Entwicklungen. Das kann man ja vielleicht in aller Kürze mal so zusammenfassen, was sich ja der letzten Podcast-Aufnahme ereignet hat. Die Flächen sind verkauft an die Firma Cascom aus Friseute und Revis Bioenergy, die Flächen beim Seaport. Und jetzt ist eben der nächste Schritt, dass die deren Projekte die ganzen Genehmigungsverfahren durchlaufen, die dazugehören, die ganz normal dazugehören, wo eben auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit dazugehört, im Gegensatz zu den ganzen Unkenrufen, dass ja jetzt im Endeffekt alles schon gelaufen ist, dass im Endeffekt seit Jahren schon alles gelaufen ist hinter verschlossenen Türen, wo ich auch immer so denke, auch mit dem leichten Stich im Herzen, dass ich mich diesmal nicht auf der Seite der Aktivisten befinde, sondern wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, dass ich diesmal auf der Systemseite stehe.
Das Establishment.
Das Establishment. Aber wo ich immer so denke bei diesen Diskussionen, nach dem Motto, ja, das wird alles hinter verschlossenen Türen geregelt oder sowas, wie schließt denn der kleine Mann, die kleine Frau, der normale Privatmann, die normale Privatfrau, wie schließen denn zum Beispiel Grundstückskäufe ab? Wie bauen die ein Haus? Wie führen die Gehaltsverhandlungen? Es gibt nun mal Dinge, ob im Privaten oder auch im Gewerblichen, da sollten ja eigentlich alle ein Interesse dran haben, wo bestimmte Gespräche auch einer gewissen Vertrautheit obliegen. Und dieser Move, das liegt ja, damit ist das Ganze jetzt losgetreten worden, dass Bürgermeister Otto aus dem Saterland damit vorzeitig nach vorne geprescht ist und das an die Öffentlichkeit getragen hat, aus meiner Sicht nach wie vor eher ein sehr unprofessioneller Move, weil das finde ich immer das Ärgerliche. Man kann die Leute ja nicht dazu zwingen, sich mit Politik zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen. Was heißt schade? Das ist auch mal eine gefährliche Aussage, weil es ist ja gut. Das ist ja auch ein Kennzeichen unserer Demokratie, dass du keins dazu zwingen kannst. läuft ja. Aber es ist dann immer schade zu merken, dass wenn Leute sich über irgendein Thema empören und da eine sehr emotional aufgeladene Diskussion ist, dass Leute dann auch nicht irgendwie Sache um Argumente zugänglich sind und sich nicht darum kümmern, was eigentlich Recht und Gesetz ist, was bestehende Regelungen betrifft, wo ja bei den meisten Projekten eben eine Beteiligung der Öffentlichkeit mit Auslegen von Dokumenten und ganz standardmäßig dazugehört zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das einer von vielen Punkten, die in der Diskussion echt frusten kann. Aber wie gesagt, die Flächen sind verkauft und jetzt jüngste Entwicklung, ganz spannend, gestern gab es eine Ratssitzung im Saterland, sehr, sehr gut besucht, aufgrund dieses Themas sicherlich auch, wo über einen Antrag abgestimmt wurde, der Saarländer Grüne, der Saarländer SPD, glaube ich, zusammen verfasst, zu dem Thema eine Bürgerbefragung durchzuführen, die Bürger nach ihrer Meinung zu fragen, bezüglich der Ansiedlung dieser Firmen. Und der ist da im Stadtrat abgelehnt worden. In dem Stadtrat hat, wie fast überall im Landkreis Kloppenburg, die CDU die Mehrheit. Also die haben auch eine entsprechende Mehrheitsfraktion und die hat das abgelehnt, weil die das Projekt befürworten. Und in dem Zusammenhang, wo ich gerade CDU sage, Saarländer CDU, es gab ja noch ein bisschen Spannung innerhalb dieses Seaport-Verbandsausschusses, wo eben die Entscheidungen darüber getroffen werden sollten, ob diese Flächen verkauft werden oder nicht. Und eine Entscheidung gefällt werden kann, weil die Saarländer Vertreter, ich glaube, das war einmal ein Herr Benten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von der Saarländer CDU und eben Bürgermeister Thomas Otto. Von dem beiden hat zumindest Thomas Otto gesagt, dass er an der Sitzung nicht teilnimmt. Und wäre Herr Benten ebenfalls nicht erschienen, dann wären die nicht beschlussfähig gewesen.
Ja, das war spannend, muss ich sagen. Das war schon, dass sozusagen das an der fehlenden Beschlussfähigkeit fast noch hätte scheitern können, ne?
Ja, richtig.
Oder auch, also aber, aufgeschoben wäre es dann geworden wäre.
Herr Benten ist eben auch ein Befürworter und der ist erschienen und so war das Gremium beschlussfähig. Das hat eben den Beschluss dieser Flächen durchgejagt, beschlossen. Fernsehen war zwischenzeitlich dann auch noch da. Sat.1 Regional.
Der NDR?
NDR auch, die über das Thema berichtet haben. Ich fand, ja klar, dass mir als Befürworter der Anlage, da komme ich gleich auch nochmal zu, da gibt es ja noch ein paar spannende neue Punkte. Es gab nämlich auch einen Besichtigungstermin bei einer der schon bestehenden Anlagen, zumindest von Revis Bioenergy. Mir als einer der Befürworter der Anlagen stieß das natürlich so ein bisschen auf, weil das natürlich ist so einfach journalistisch gemacht war im Sinne von da soll irgendwie Großindustrie entstehen und da gibt's Gefahren. Das war zumindest aus meiner Sicht im NDR-Beitrag schon sehr kritisch oder sehr auch auf die Argumente oder auf die Befürchtung der Bürgerinitiative eingegangen und Sat.1 fand ich ganz spannend, wie die es auch übertitelt haben, Sat.1 Regional, kann ich jetzt nicht Wort für Wort wiedergeben, aber es ging in Richtung von, da soll eine mögliche Lösung für das Gülle- und Nährstoffüberschussproblem geschaffen werden, dagegen regt sich Widerstand. Das fand ich eine angenehme Darstellung. Es war irgendwie gleich beide Sachen so im Titel drin. Ja. Ganz witzige Sache, die hatten dann Vertreter der Bürgerinitiative da im Interview. Und die haben da auf einem Tisch anschaulich dargestellt, wie groß diese ganze Anlage wird. Die hat mehrere Eimer da stehen, die diese 40 großen, mehrere Meter hohen Behälter symbolisieren sollten, eben in einem kleineren Maßstab, wo Gülle und Mist dann verarbeitet werden. Und daneben, um das zu verdeutlichen, Modellautos, ein kleiner PKW, ein Gabelstapler und ein LKW und keines dieser Fahrzeuge steht auch nur annähernd, glaube ich, im selben Verhältnis zueinander. Also dieser PKW ist sehr klein und dieser Gabelstapler ist wiederum im Vergleich zu dem LKW sehr groß. Ich muss mir irgendwann nochmal die Mühe machen und mal gucken, auf welches der Fahrzeuge sich jetzt die Größe dieser Eimer bezieht, weil ja, ich glaube, je nachdem, welches dieser Modellfahrzeuge man da ranzieht, bekommt man schon einen unterschiedlichen Maßstab. Und Ja, das sind ja alles so Sachen, neben vielen Eskapaden auch online, aber wo es eben dann ins Real Life, in Anführungszeichen, umschlägt, von Zetteln in Postkästen von Ratsfrauen und Ratsherren. Also ich weiß es aus der eigenen Fraktion in Friseude von Leuten, die dann Post bekommen nach dem Motto, denk dran, wer dich gewählt hat. Also Leute, die da auch in der Nähe wohnen. Mhm. Und sowas finde ich dann wieder hart unangenehm. Also was soll das? Damit diskreditiert sich so eine Bürgerinitiative ja auch nur selber. Weiß natürlich keiner offiziell, dass es von denen ist. Aber ja, es hat natürlich ein Geschmäckle.
Also das ist schon krass und das ist letztendlich die Kehrseite der repräsentativen Demokratie, dass man halt nicht immer die Meinung vertreten sollte, die in der Situation populär erscheint. Ich will damit nicht sagen, dass ich das für richtig erachte, die Ansiedlung, weil ich dafür einfach zu wenig im Thema bin. Also natürlich über den Podcast hast du mich viel mitgenommen und an die Hand genommen, deswegen würde ich tendenziell auch für die Ansiedlung jetzt mich aussprechen. Und insbesondere auch vor dem Hintergrund, es ist ja nicht eine Ansiedlung eines Unternehmens in der Nähe, Nähe eines Wohngebietes oder in einem Mischgebiet, sondern es ist ja ein Gewerbe richtig. Oder gar
Industrie. Jetzt habe ich leider spannende Infos.
Und das ist einfach eben der Punkt. Das ist halt so das ist der originäre Zweck. Gerade diese Firmen, die besondere Emissionen letztendlich verursachen, dass man denen einen Raum schafft, wo sie sich noch ansiedeln und weiterentwickeln können. Weil gerade solche Firmen halt nicht normalerweise in den üblichen Baugebieten angesiedelt werden können, ist es ja wichtig, dass es diese Gewerbe- und Industriegebiete gibt. Und wenn man jetzt eine Ansiedlung eines solchen Unternehmens auch in einem Gewerbe- und Industriegebiet verhindert, dann hat man natürlich diesen Unternehmen die Geschäftsgrundlage gänzlich entzogen. Das heißt nicht, dass deswegen jedes Unternehmen, sag ich mal, einen Persilschein bekommt und da sich ansiedeln darf, aber man muss ja sagen, es wird ja tatsächlich sich um Transparenz bemüht und soweit ich das auch mitkomme, wird tatsächlich auch Transparenz gewährt, soweit das möglich ist, ja. Dass eine Zweckverbandssitzung, eine Zweckverbandsausschusssitzung nicht öffentlich tagt, das ist einfach nur mal den Regularien geschuldet, das kann keiner erwarten und ansonsten werden BürgerInnenbeteiligung, also insoweit wurden ja BürgerInnenbeteiligung geschaffen, dass Informationsgespräche angeboten worden sind im Landkreis, im Kreishaus. Da ist aber die BürgerInnenbeteiligung ja nicht erschienen, diese BürgerInneninitiative,
wenn ich das richtig
weiß. Und da habe ich so meine Bauchschmerzen. Ich bin also unterm Strich schon im Ergebnis dazu gekommen, dass ich das auch eher gut heiße von außen. Bin doch froh, dass ich natürlich jetzt nicht der Entscheidungsträger bin, weil ich weiß, dass man da viel Gegenwind bekommt. Aber genau das ist ja letztendlich die repräsentative Demokratie, dass man auch mal eine Entscheidung trifft, die halt nicht nur auf Zustimmung trifft, sondern die man auch mal durchfechten muss, weil sie vielleicht in der Sache richtig ist, aber auch in der Situation populär erscheint. Trotzdem, letzter Punkt, wenn ein Thema so hoch emotional aufgeladen ist, finde ich es trotzdem immer sinnvoll, zumindest mal ernsthaft die Option einer BürgerInnenbefragung in Erwägung zu ziehen. Wir hatten ja sowas Ähnliches mit unserem Süßtekarree, da haben wir auch ganz stark dafür geworben und das kann auch zu einer Befriedung natürlich beitragen. Ich sag mal, das ein schönes Beispiel ist eigentlich Stuttgart 21. Ne, Stuttgart 21, ja, die Schaffung des Bahnhofs. Da gab es eine landesweite Befragung. Das war natürlich dann wiederum etwas tricky, weil diejenigen, die in Stuttgart lebten, die waren absolut oder mehrheitlich dagegen. Und die in der Provinz lebten, die sagten, die sollen sich mal nicht so anstellen in Stuttgart und waren dafür. Und das hat dann auch so ein bisschen Ausschlag gegeben. Trotzdem hat diese BürgerInnenbefragung auch zu einer Befriedung beigetragen. Und die Grünen, die dagegen waren, haben sich am Ende des Tages dann auch hinter das Projekt gestellt oder zumindest nicht mehr gegen das Projekt gestellt. Also hier ist jetzt die Messe gelesen und das ist auch in Ordnung so. Aber ich finde, es ist immer wieder wichtig, dass man so eine Forderung zur stärkeren Teilhabe von BürgerInnen nicht nur aus der Opposition oder aus der außerparlamentarischen Opposition herausfordert, sondern man muss auch sowas, wenn man selber Verantwortung hat, immer wieder ins Spiel bringen. Und nicht nur dann vielleicht, wenn man anderer Meinung ist als diese veröffentlichte Meinung. Ne?
Das stimmt. Das ist, da passt ganz gut dazu, was mir gerade noch einfiel. Da gibt's ja diesen schönen Satz von Norbert Lammert, werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht 1:1 wiedergeben können, aber eine funktionierende parlamentarische Demokratie zeichnet sich nicht dadurch aus, dass Mehrheiten entscheiden, sondern Minderheiten Gehör finden und mit ihren Ansichten und mit ihrer eben oppositionellen Meinung stattfinden können. Und da finde ich so auch, was in dieser ganzen Diskussion an großen Worten bewegt wurde, in das Motto, das ist alles undemokratisch und hinter geschlossenen Türen findet das statt und ist alles schon entschieden oder so. Naja, im Endeffekt, die Demokratie funktioniert ja an der Stelle wunderbar. Es gibt gewählte Mehrheiten, die haben da entsprechende Beschlüsse. Und auch da wieder dieses Thema, wo ich manchmal schade finde, dass Leute sich erst über ein Thema echauffieren, wenn sie irgendwie selber betroffen sind und dann aber auch nicht wirklich tief in das Thema eintauchen. Die Räte haben da ja rein theoretisch, das ist ja nochmal das Seaport-Konstrukt, nicht viel zu tun. Und das ist ja auch gewollt. Und das ist ja damals mit der Schaffung des Seaports auch so gewollt gewesen. Und wie du sagst, genau dafür, für so ein Gelände, das soll natürlich solche Firmen ansprechen. Und wir hatten Samstag, dann kann ich vielleicht da mal direkt anschließen. Wir hatten Samstag einen Besuchstermin bei einer ähnlichen Anlage, dieser Revis Bioenergy GmbH in Dülmen. Das ist ja die Anlage, die schon mal im Gespräch war, weil die Bürgerinitiative sich da blicken lassen. Hat Thomas Otto sich da blicken lassen, sagte, das stinkt. Dann war ja die Bürgerinitiative da, zusammen mit unter anderem Vertretern des Seaports und der Stadt Friseude, auch Bürgermeister Sven Strabenmann, die sich das da angeguckt haben und gesagt haben, oh, das stinkt ja nicht. Hinterher scheinbar irgendwie nochmal eine Kehrtwende vollzogen haben. Auf jeden Fall auch diese ganze, das nebenbei die ganze Informationspolitik der Firmen, auch die Beantwortung dieses 75 oder 77 Fragenkatalogs, Bereitstellung von Flyern, Informationsmaterial. Das wäre ja, ohne Corona wäre ja das nochmal deutlich mehr gewesen mit Informationsveranstaltungen für Bürgern und sowas. Ja. Also wie du sagst, die gelieferte Transparenz da an der Stelle ist Wahnsinn. Und jetzt eben ergänzt auch durch einen Besuchstermin, den wir hatten vor Ort am Samstag, zu denen die Vertreter der Kommunalparlamente eingeladen waren. Da waren ein paar Leute von unserer SPD-Fraktion aus Friseute, Vertreter der Saterländer CDU und zwei Damen aus der Kreistagsfraktion von den Grünen. Und da konnte man sich das dann mal beschauen. Auch noch mit dem Herrn, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, dem das gehört, der es vorantreibt, gute Gespräche führen können und viele spannende Informationen noch zusätzlich bekommen, die auch planen zu liefern. Also großes Beispiel zum Beispiel, was ja jetzt auch durch die Zeitung, durch die Medien ging, neueste Sache, das Einleiten dieses gefilterten, sauberen Wassers in die Sagda Ems, wo ja große Empörung ist, einmal nach dem Motto, ob das so gut ist, so viele Wassermengen da rein zu jagen, ob das wirklich sauber ist. Und dann das Neueste ja auch, ob das nicht zu Überschwemmung führen kann, etc. Die hatten das da ganz anschaulich dargestellt. Nagel mich jetzt nicht auf die genaue Kommastelle fest, aber ich glaube rein rechnerisch, das hatte die NWZ auch so dargestellt, rein rechnerisch erhöht sich durch das Einleiten dieses gefilterten Wassers der Durchfluss in der Sagda Ems um 1,4% oder 1,38% oder sowas. Okay. Also, wenn man nur diese absoluten Zahlen hat, das hatte die NWZ leider auch nur in den absoluten Zahlen gemacht, habe ich mir dann danach daher ausgerechnet, nur in den absoluten Zahlen von, was weiß ich, wie viel, 10.000 oder 100.000 Badewannen fließen dann dadurch mehr durch und wie viel Millionen Liter Wasser. Das hört sich dann natürlich wahnsinnig und krass an und alles, aber wenn man es runterbricht auf die relativen Zahlen, das erhöht den Durchfluss um 1,4%, das ist dann ja irgendwie sehr ernüchternd. Das ist eben, wo du ein Stück weit die Emotionalität aus dieser Debatte rausnimmst, beziehungsweise Leute eventuell auch, da möchte ich ja gar nicht jemandem irgendwie einen bösen Vorwurf machen, aber Leuten, die sowas natürlich bewusster instrumentalisieren, sprachlich, vielleicht auch etwas entwaffnend gegenübertreten kannst. Das einmal und super spannend, was ich nicht gedacht hätte, Auch dazu wollen wir nochmal Informations- und Material nachliefern. Also total angenehmer Chef, der auch so sagte, gut, das mit dem Wasserdurchfluss hätte man rechnen können, dass da Kritik kommt. Das haben wir jetzt auch irgendwie nicht anfangs geblickt. Da kommt nochmal zusätzliches Infomaterial, wo die das gut bildlich darstellen wollen. Und was mich total angesprochen hat, nochmal einfach die Informationen, die Zahlen, die CO2-Bilanz, beziehungsweise die Bilanz der CO2-Neutralität dieser ganzen Anlage, inklusive des LKW-Verkehrs, der 300 LKW plus täglich, die erfahren, ist nicht nur eine 100-prozentige CO2-neutrale Bilanz, ich weiß nicht, ob ich da jetzt mit den richtigen Begrifflichkeiten spiele, auf jeden Fall nicht nur ein Nullsummspiel, dass die nichts ausstoßen, sondern spielt sich irgendwo in einem Bereich ab von zwischen 100% und 200%. Also durch deren Ansiedlung da und durch das, was die planen, wird sogar CO2 an anderen Stellen eingespart. Trotz eben dieses ganzen LKW-Verkehrs, der da eingeplant ist. Der ja, auch das ist ja eine versteckte Debatte, jetzt stattfindet. Stichwort Glühtourismus, weil es verbracht werden muss irgendwohin. Aber der dadurch auch eingedämmt wird, dass es diese Gülle eben regional irgendwo abgeliefert werden kann. Und zum Beispiel so ein spannender Fakt, wusste ich auch nicht, Kohlenstoffdioxid, was für zum Beispiel für Kühlmittel oder sowas verwendet wird in, was weiß ich, Supermarktketten oder so, steckt ja jetzt auch nicht. Bio und Chemie war ich richtig scheiße in der Schule. Mhm. Aber zumindest Beispiel Kühlmittel oder sowas kann man ja halbwegs nachvollziehen, wo die dargestellt haben, so in der normalen industriellen Erzeugung hat die Herstellung dieses Kohlenstoffdioxid, der da gebraucht wird, selber ja einen gewissen CO2-Ausstoß. Wohingegen, das hatte ich ja in der anderen Folge schon mal erwähnt, was ich da ja auch gar nicht noch so richtig benennen konnte, jetzt aber rückblickend verstehe, wohingegen das grüne CO2, das sie da unter anderem ja aus diesen Gülle- und Mistresten gewinnen wollen und eben Industrie zur Verfügung stellen wollen, das ist dadurch grün, dass es durch deren Verarbeitungsprozesse eben kein zusätzlicher CO2-Ausstoß entsteht. Also die können dieses industrielle CO2 gewinnen, ohne dass es da einen weiteren Impact gibt irgendwie. Das ist coole Sache. Und weil ich mich da auch mit Bekannten drüber unterhalten hatte, es ist ja so, ich wusste es auch nicht, ich war da wirklich geschockt, weil ich so gutgläubig dachte, das wird den Landwirten ja irgendwie jemand abnehmen. Vielleicht eine sehr naive Denkweise, aber dafür steckt man ja auch nicht im Beruf. Dafür führt man ja auch gute Gespräche und stellt einfach hin und wieder mal eine gute Frage. Die Landwirte, die diesen Nährstoffüberschuss haben, also das, was die nicht auch schon mit der letzten Gülleverordnung, die neue ist ja nochmal restriktiver, die es jetzt gibt, auch schon nach der letzten Gülleverordnung, die Überschüsse, die da hatten, also nicht auf ihre Felder ausbringen durften, dafür haben die, das ist jetzt natürlich ein grober Schnitzer, pro Tonne, glaube ich, lass mich lügen, ganz gut Geld hingelegt, dass sie das losgeworden sind. Von, was mir ein Bekannter erzählt hat, die sind bei 14, 15 Euro bis, was ich von anderen Leuten gehört habe, auch 18 bis 20 Euro pro Tonne. Und je nach Radius und je nach Qualität der abgelieferten Gülle und des abgelieferten Mists ist es tatsächlich so, dass zumindest Rewe's Bioenergy den Landwirten da sogar was für geben kann, also es denen abkauft. Also ich sag mal, diese beiden Faktoren durchgespielt, wenn sie es jetzt aus dem Radius von über 30 Kilometer wegholen von jemandem und es ist jetzt Gülle und Mist von irgendwie einer geringeren Qualität, wo nicht mehr viel rausgezogen werden kann, würde es sein, wie auf ein Nullsummspiel hinauslaufen oder der Bauer hat auch da eine Zuzahlung, die aber sicherlich geringer ausfällt als das, was aktuell so geht. Und je nachdem, wie der Radius dann ausfällt und wie hochwertig auch das ist, was da abgegeben wird, können die denen da sogar was für geben. Also da war ich auch ziemlich begeistert.
Fast schon so eine Art Subvention, eine weitere Art der unterstützten Subvention der Landwirtschaft dann, ne? Eine weitere Einnahmequelle.
Das könnte man sagen, ja.
Ja, gut, das wird da wohl nicht.
Wobei, ja. Ja. Ist die Frage nach dem Feld, weil irgendwie, dass die überhaupt in dieser Lage sind, es abgeben zu müssen, empfinden die jetzt, selbst wenn sie was dafür kriegen, glaube ich, eher trotzdem als als lästige Situation überhaupt. Aber das ist ja auch ein riesiges Diskussionsfeld, die ganzen Produktionsbedingungen, zu denen wir inzwischen produzieren, die ja teilweise auch müssen. Naja, aber das waren nochmal sehr, sehr spannende Fakten, wo und überhaupt sich dieser Anlage mal anzunähern. Die steht in Dülmen.
Dülmen?
Ratskollege Eike Baran. Dülmen.
Dülmen.
Mein Ratskollege Eike Baran hat es mal nachgeguckt. Die Anlage da, das sind allerdings nur 4 Türme, okay, ja, aber die steht ungefähr 800 Meter entfernt von einem Wohngebiet. Also nicht von einem einzelnen Wohnhaus oder sowas, sondern richtig von einer Siedlung. Und Thema Großbelästigung hat es da so nicht gegeben. Also was also auch unter der Hand erzählt bekommen hat, dass es gibt ja diese Facebook-Gruppen, Kloppenbürger, ein echter Friseur oder bist du wenn? Mhm. Das gibt's eben auch im Dülner, Dülmener oder wie auch immer.
Wir sind Dülmener.
Und da haben sich ja hoffentlich. Da haben sich Leute gemeldet und von dieser Friseur der Bürgerinitiative und haben also nachgehakt nach dem Motto, ja, ihr habt doch hier diese stinkende Anlage, was sind eure Erfahrungen damit, wie schlimm ist das? Und so die ersten Rückmeldungen waren tatsächlich nach dem Motto, um welche Anlage geht's denn? Also da sind die wohl eher auf Perplexität gestoßen. Also das Argument ist spätestens, also ja auch eigentlich schon seit dieser komischen Kehrtwende im Zuge deren ersten Besuchs da, aber spätestens jetzt auch mit unserem Besuch da, sie das irgendwie erledigt. Eike hat das wunderschön zusammengefasst, er sagt, wenn man da auf dem Gelände selber unterwegs ist, die haben so Holzfilter, irgendwelche natürlichen Filter, er sagt, er hat's wunderbar beschrieben mit, stell dir vor, das ist ein Holzschuppen und der ist undicht und da hat es jetzt irgendwie sechs Jahre reingeregnet. Du machst dann die Tür auf und dieser leicht modrige, holzige, mineralische Geruch kommt dir entgegen. Damit kann man es ungefähr beschreiben, was man da so ein bisschen auf dem Gelände hatte, aber alles unter Ferner liefen. Aber ich fand die Beschreibung
auf jeden Fall letztendlich, sehr süß. Lange Rede, kurzer Sinn, die Messe ist gelesen, das Spiel ist vorbei, die Grundstücke sind verkauft, das heißt, der Zweckverband hat seinen Job getan. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, ob die Emissionsschutzbehörde, ich weiß gar nicht, es kann sein, dass das staatliche Gewerbeaufsichtsamt irgendwie teilweise zuständig ist. Das ist ja noch, glaube ich, nicht ganz klar, ob Oldenburg oder Landkreis Kloppenburg die Genehmigung zu erteilen hat. Aber wenn das dann der Fall ist, dann ist die Sache ja vorbei. Es liegt also nicht mehr in den Händen der Räte, wenn ich es so richtig fasse. Die Sache ist doch jetzt durch.
Ja, in den Händen der Räte hätte es ja rein theoretisch eh nicht gelegen.
Naja, es sei denn, man hätte einen Weisungsbeschluss
richtig, das ja.
Gefasst und seine Vertreter in diesen Zweckverband dann gebeten, nicht das Ding umzusetzen, zu unterstützen, wie auch immer, und dadurch dann die Mehrheit irgendwie im Zweckverband zu drehen. So.
Mit Blick darauf ist es durch, ja. Ansonsten kann man nur verweisen auf die
jetzt ist für mich wichtig. Ja, genau. Ja, klar, natürlich. Aber das ist jetzt keine politische Entscheidung mehr. Das ist eine rechtliche.
Nee, das ist richtig.
So, und jetzt ist es wichtig, finde ich, für diejenigen, die diese Abstimmung verloren haben, dass diese jetzt auch dazu beitragen, dass dieses Ergebnis akzeptiert wird. Das muss man auch. Also das ist der größte Fehler, wenn man jetzt sich auch weiterhin gegen dieses Ergebnis stellt und positioniert, das finde ich dann nicht demokratisch.
Aber es läuft gefühlt gerade erst an. Also wenn man sich diese Sitzung von gestern anguckt und so die jüngsten Presseberichte, Fischereiverein oder Fischereijugend aus irgendwo aus dem Saterland hat protestiert und man liest nach dem Motto, die sind da in Vorbereitung für eine Demo, was mich übrigens immer irgendwie beim Lesen so ein bisschen traurig stimmt. Also bei so typischen, ich will das jetzt nicht handstreichartig mit Wutbürger-Team bezeichnen, aber bei so Themen, wo eine gewisse Emotionalität mit drin ist und irgendwie sich viele Leute online sehr laut empören, das kann man ja schon so festhalten, liest man dann oft, egal zu welchem Thema, da müssen wir doch nochmal eine Demo und wie sieht's aus, Leute, lass auf die Straße. Und so zu beobachten, wie das immer versandet, also als auch Mensch, der da ein Stück weit anders in dem Business unterwegs ist, der wirklich selber Demos organisiert und einfach macht, statt zu labern, das möchte ich mir selber zumindest ein Stück weit attestieren. Es ist immer irgendwie traurig zu sehen, wie laut online sowas stattfindet, aber wie es im Endeffekt dann leise versandet und im Endeffekt eine Menge, glaube ich, doch verbitterter Leute da eben zurückbleiben. Und das, ja, was du aber, ja, sehr gut gesagt hast, dass da jetzt Ruhe reinkommen muss und also nicht Ruhe reinkommen muss, aber die Leute, die in Anführungszeichen da verloren haben, wirklich nur in Anführungszeichen, dass die eben zur Akzeptanz dieser Entscheidung auch beitragen. Das fände ich wirklich gut.
Es ist eine Demokratie und keine Bürokratie. Und deswegen müssen diejenigen, die in eine demokratische Abstimmung, die nicht mit unfairen Mitteln geführt worden ist, sondern mit fairen Mitteln, die müssen dieses Ergebnis akzeptieren. Das finde ich, es geht nicht darum, dass sie jetzt sofort dann irgendwie Befürworter oder gar Unterstützer dieses Projekts werden, aber sie müssen zumindest dieses Ergebnis akzeptieren. Und sie brauchen, wie gesagt, jetzt nicht sich in Lobeshymnen ergötzen, aber sie sollten jetzt vielleicht etwas Ruhe geben, finde ich schon. Damit heißt nicht, dass sie es gutheißen müssen, aber das gehört dazu in einer Demokratie. Das ist Common Sense eigentlich, dass wir sagen, wenn wir dann ein Ergebnis haben, dann halten wir uns daran. So, und alles andere, finde ich, würde letztendlich Axt anlegen an den Grundprinzipien unseres kommunalpolitischen Zusammenlebens und Zusammenarbeitens. Das funktioniert so nicht. Aber ist doch jetzt gut. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Ich kriege insoweit mit, dass natürlich in Saterland sehr viel Stimmung gemacht wird. Aber du bist ja kein Ratsherr im Saterland, sondern in der zweitgrößten Stadt des Landkreises, in Friseute. Und da habe ich nicht diese lauten Stimmen zumindest nach Cloppenburg vernommen. Also die dringen nicht bis nach Cloppenburg durch, die gibt es bestimmt auch. Aber sind zumindest nicht so wahrzunehmen wie die Stimmen in Saterland. Das ist da schon doch deutlich lauter.
Ja. Ja. Wobei ich an der Stelle mal sagen darf, ich bin ein großer Fan des Saterlands. Ich habe da eine sehr glückliche Jugend teilweise verbracht. Also schöne Grüße gehen raus an alle Saterländer.
Absolut. Ich habe auch schöne Grüße an den Bürgermeister Saterlands. Ich finde es sehr gut, dass er zumindest so politisch ist. Das mache ich ja sehr gerne, muss ich gestehen. Dass er so ein politischer Bürgermeister ist, der wirklich auch die nicht nur Verwaltungsarbeit irgendwie in seinem Job sieht, sondern tatsächlich auch eine politische Beanspruchung dieses Amtes für sich so vorgenommen hat. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Auch wenn das dann vielleicht in manchen Teilen dann auch dazu führt, dass man dann nicht im selben Lager sich befindet. Aber du bist für mich jetzt gerade quer übrigens, ne? Du hast dein Handy gedreht.
Ich sehe dich jetzt. Ich muss mein Handy laden. Das Licht.
Ach so, alles gut. Aber ich muss sagen, ich möchte ruhig eine Lanze auch für den Bürgermeister hier brechen. Weil er hat das bislang, finde ich, auch immer mit sehr viel Elan und Engagement ausgefüllt. Und das ist nicht einfach als grüner Bürgermeister oder zumindest als Bürgermeister mit grüner Unterstützung gegen diese CDU-Mehrheit. Mal gucken. Aber ganz
das
kurz.
Das ist wohl so, die hat sich da sehr behakt.
Ja, ich habe tatsächlich das nur in absolut klein und weniger aggressiv und weniger bedeutsam auch jüngst erlebt in Cloppenburg. Da ging es darum, dass wir einen Radweg ausbauen in der Löninger Straße, also von Cloppenburg rausfahren, Löninger Straße, das ist Richtung Wartestraße, wo früher Autohaus Dammann ist und Maximilian Bueno, wo hinten Lidl, Aldi und Co. zu finden sind.
Ah, Maximilian Bueno.
Genau.
Da habe ich eine sehr glückliche Jugend verbracht, auch da.
Schöne Grüße. Und da bauen wir den Radweg aus. Wir haben nämlich schon vor einigen Jahren ein Radwegeausbaukonzept beschlossen als Stadtrat und bauen jedes Jahr für mehrere tausend Euro die Radwege aus. Und teilweise werden sie auch erstmals hergestellt. Das ist zum Beispiel an der Stahlförmer Straße gewesen, aber hier ist es ein Ausbau. Und das führt dazu, dass die AnliegerInnen zu AnliegerInnenbeiträgen herangezogen werden. In diesem Falle ist es sogar noch ein bisschen problematischer, weil sie im Prinzip an zwei öffentlichen Einrichtungen angrenzen, nämlich an der Straße Nelandskamp, das ist eine Straße dort, und halt die Löninger Straße. Und die Leute sich auch zu Recht darüber beklagen, dass es, also zu Recht muss ich noch relativieren, dass sie sagen, ja, wir werden herangezogen für die Schaffung und den Ausbau des Nelandskamps. auf der einen Seite und an der Gartenseite entlang führt die Löninger Straße, wo sie zum Beispiel keine eigene Einfahrt haben oder keinen Zugang direkt haben, aber sie liegen nun mal unmittelbar an der Straße an und werden für den Ausbau der Löninger Straße ebenfalls herangezogen. Und da sagen sie dann, das sei doch nicht fair.
Ja.
Und das ist sowieso mal ein sehr hochemotionales Thema in der kommunalen Politik, AnliegerInnenbeiträge. Das ist etwas, was man nicht erheben muss, aber wo wir derzeit immer noch darauf angewiesen sind, weil wir keine alternativen Einnahmemöglichkeiten haben. Wir müssten, wenn wir diesen Ausbau von Straßen weiter in der Taktung fortführen wollen, das ist ja auch wichtig, damit die Straßen vernünftig ausgebaut sind und Radwege, brauchen wir jede Menge Geld. Und es ist jetzt so, dass immer diejenigen AnliegerInnen, die an einer Straße anliegen, die ausgebaut wird, natürlich zu AnliegerInnenbeiträgen herangezogen werden. Weil der Hintergedanke ist ja auch, ihr kriegt dadurch einen Mehrwert, ihr könnt die Straße besser nutzen, wie auch immer, aber es führt vielleicht auch zu einer Wertsteigerung eures Grundstücks, weil die anliegende Straße natürlich aufgewertet wird, pipapo. Jedenfalls hatten wir da eine Bau- und Verkehrsausschusssitzung, die sehr emotional geführt wurde, weil tatsächlich der Ausbau dieses Radweges entlang der Löninger Straße diskutiert worden ist und noch den Ausbau einer Stichstraße an der Höltinghausener Straße. Und da hat sich dann der Ratsherr Dr. Hermann Bergmann dort hingestellt und gesagt, dass er doch das nicht, also weil die BürgerInnen haben sich tatsächlich in der Ratssitzung in der Fachausschusssitzung eingebracht, haben bei der EinwohnerInnen-Fragestunde auch sich dazu geäußert und sich beklagt. Und das macht immer Eindruck. Deswegen, ich kann auch jedem Bürger, jeder Bürgerin nur empfehlen, wenn sie tatsächlich mal ein Anliegen hat, das im Fachausschuss behandelt wird, hingehen und das dann auch in der EinwohnerInnen-Fragestunde ansprechen, weil das ist den Leuten tatsächlich dann auch den PolitikerInnen dann nochmal bewusster, was sie jetzt hier zu bewerten und entscheiden haben, wenn da plötzlich tatsächlich Betroffene auch sind. Und dass das nicht nur einfach eine reine Beschlussfassung ist auf Papier, ohne dass man tatsächlich den Menschen hinter sieht. Und das hatten wir halt mit diesem Radwegeausbau und dann waren halt einige AnliegerInnen und die haben sich dann beklagt und wollen das nicht zahlen oder würden das ungern zahlen, wie auch immer, und sehen das nicht für erforderlich an. Naja, jedenfalls hat sich dann Dr. Hermann Bergmann den schlanken Fuß gemacht, der Ratsherr Dr. Hermann Bergmann des Bürgerbündnis, glaube ich, IBC oder so, wie das nicht, oder ich weiß gar nicht, der ist eine Ein-Mann-Partei oder Ein-Mann-Wählergemeinschaft. Und der hat sich hingestellt und gesagt, und der hat gesagt, ja, das sieht er ja genauso und das muss ja nicht sein und ich bin dafür, dass wir hier einfach mal keine AnliegerInnenbeiträge erheben. Und da war hinten natürlich Applaus bei den EinwohnerInnen und die übrigen Fachausschüsse haben einfach so geschwiegen. Und dann dachte ich so, ja geil, ich bin jetzt derjenige, der hier mal die Arschlochkarte zieht. Und habe dann gesagt, dann stehe ich halt auf, gehe nach vorne und habe gesagt, sorry, aber das ist Bullshit, was jetzt hier Dr. Hermann Bergmann gesagt hat. Es ist klar, es ist eine Forderung, die trifft hier auf Zustimmung, aber das geht jetzt nicht, dass wir einfach einen Einzelfall schaffen, ein Exempel statuieren und sagen, wir erheben hier keine AnliegerInnenbeiträge. Ich bin durchaus offen dafür, tatsächlich über Alternativen nachzudenken. Auch die SPD Vechta hat das ja getan und darüber nachgedacht, ob man nicht diese AnliegerInnenbeiträge abschaffen könnte, gegebenenfalls durch höhere Grundsteuer.
Sehr spannende Diskussion.
Genau, aber wir können nicht einfach jetzt ein Projekt raussuchen und sagen, hier machen wir es nicht. Das ist auch unfair gegenüber denjenigen, die noch vor wenigen Wochen, Monaten, Jahren in Anspruch genommen worden sind für den Ausbau ihrer Straße. Und dann habe ich diese Buhmann-Rolle gehabt. Gab auch keinen Applaus, aber wenigstens keine Buhrufe. Nur ich habe dann in dem Moment gedacht, ja, aber das gehört auch zu einer repräsentativen Demokratie, dass man halt sich hinstellt und sagt, okay, ihr habt mich gewählt und ich werde halt nicht alles eins zu eins das machen, was vielleicht jede einzelne Wählerin von mir erwartet, weil das geht gar nicht. Dafür sind die unterschiedlichen Interessen auch einfach innerhalb der WählerInnen-Gemeinschaft vorhanden. Nur ich stehe halt dann auch konsequent für eine gewisse Politik und habe dann gesagt, nee, geht nicht und blablabla und war dann der Einzige, der sozusagen da fürgesprochen hat, diese AnliegerInnenbeiträge zu erheben. Am Ende war natürlich die Mehrheit des Fachausschusses auch auf meiner Seite, aber die anderen haben schon geschwiegen und haben mich sozusagen in diesen Schützengraben geschickt. Und die CDU hat dann sich nicht getraut, da zu positionieren. Das fand ich auch sehr interessant. Aber das war so ein Thema, was spannend ist. Ganz kurzer Punkt zu den AnliegerInnenbeiträgen. Ich finde tatsächlich, dass man darüber nachdenken sollte, auch fürs nächste Jahr, Kommunalwahlkampf, ob das nicht ein Thema sein könnte. Man müsste aber dann natürlich andere Einnahmen dadurch irgendwie generieren, die das dann kompensieren, diese Einnahmeausfälle, sprich höhere Grundsteuer oder so. Aber was ich schwierig finde, ist, wenn alle durch eine höhere Gesamtbesteuerung herangezogen werden, wie Grundsteuer zum Beispiel, dann entsteht vielleicht auch ein anderes Anspruchsdenken, was das, den Ausbau von Straßen angeht. Dann sagt man sich ja, ich zahle jetzt hier mehr Steuern, dann möchte ich auch, dass die Straße endlich vor mir mit dem Schlagloch endlich gemacht wird. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, und so. Wenn ich es mitkriege, in Galgenmoor, Emstecke, Feld oder Sternbusch sind in den letzten Jahren so viele Straßen ausgebaut, warum nicht vor mir? Ich zahle auch hier auch. Und wenn diese Anliegerinnenbeiträge haben immer den Vorteil, dass diese Begehrlichkeiten des Ausbaus dadurch gehemmt werden, weil viele dann denken, okay, ich will wohl, dass ausgebaut wird, ich will aber andererseits auch nicht zur Kasse gezogen werden. Also hat ja auch so eine disziplinierende Wirkung. Also mal so als, finde ich, so ein Punkt, den man mal mitdenken kann für die Zukunft.
Ja. Was mir bei, ohne mal, der wird ganz kurz einhaken, absolut subjektive Wahrnehmung, aber was ich oft denke oder oft so denke, da muss man doch rein theoretisch mal eine Regelung reinkriegen oder da ist irgendwie findet das doch sehr willkürlich statt. Diese Geschichten, dass wenn irgendwo eine Baustelle ist oder sowas und es gibt eine Umleitung und du weißt aber, gefühlt der komplette Ort fährt diese bequeme Ringstraße, die nur für Anlieger frei ist, aber es bietet sich an, wo ich so denke, auch da findet ja innerhalb einer sehr kurzen Zeit dann durch eine außergewöhnliche Situation Verschleiß statt. Da stecke ich vielleicht auch nicht genug im Thema, vielleicht kannst du aushelfen oder sowas, aber da denke ich oft so, ob man sowas nicht mal thematisieren sollte, dass man da dann Regelungen reinkriegt, wie auch immer geartet, keine Ahnung, aber manchmal empfinde ich solche Situationen irgendwie als sehr unbefriedigend. Ich weiß auch nicht, wie man da einen Dreh reinkriegen kann, aber
Nee, da hast du schon recht.
Wo ich so denke,
Berührt natürlich nur so peripher das Thema Anliegerinnenbeiträge, aber tatsächlich in die Kloppenburger Satzung ist das natürlich jetzt nicht mit dem Fall mit Baustelle und dann Umleitung, aber was du meintest, ist ja, Straßen, die stärker in Anspruch genommen werden, müssen ja auch regelmäßiger oder häufiger ausgebaut werden oder wieder hergerichtet werden. Tatsächlich, also für eine normale Straßenausbesserung gibt es jetzt keinen Anliegerinnenbeitrag, also wenn jemand eine Maschine vorbeikommt, die Teer reinschüttet, aber wenn die Straße tatsächlich ausgebaut wird, werden sie herangezogen. Tatsächlich gibt es aber in Kloppenburg, glaube ich, drei verschiedene Straßenkategorien hinsichtlich der Bedeutung der Straße für, glaube ich, den gesamtstädtischen Verkehr. Das heißt, Straßen mit einer gewissen, überregionalen Bedeutung oder irgendwie sowas, da ist der Anliegerinnenbeitrag am niedrigsten, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich will mich jetzt hier nicht festnageln, aber ich meine, dass da am niedrigsten ist, weil natürlich da die öffentliche Hand auch ein eigenes gesteigertes Interesse hat, dass diese Straße ausgebaut wird, weswegen die Privaten geringer in Anspruch genommen werden. Wogegen Straßen, die eine niedrige Bedeutung haben, wenn die ausgebaut werden, dann müssen auch die AnliegerInnen stärker in Anspruch genommen werden. Ich meine, dass es da schon so eine Differenzierung gibt, weil natürlich die Straßen, die eine höhere Bedeutung haben, auch stärker in Anspruch genommen werden. Und dadurch die öffentliche Hand auch mehr übernimmt der Kosten. Aber nagel mich da nicht fest. Ganz anderes Thema, bevor ich es vergesse. Ganz anderes Thema.
Ich habe auch gerade gedacht, wir vergessen Thema.
Ja, wir vergessen ein ganz wichtiges Thema, Kloppenburg. Wir haben gestern erfahren im Verwaltungsausschuss, das darf ich jetzt so sagen, es ist an sich ist der Verwaltungsausschuss vertraulich tagend, aber wenn die Verwaltung die Ergebnisse öffentlich macht, dann dürfen wir darüber auch reden. Die Beratungen sind geheim und vertraulich. Die Ergebnisse tatsächlich nicht. Und das Ergebnis, das ist auch das war kein Tagesordnungspunkt des Verwaltungsausschusses.
Jetzt sage ich schon!
Der Bürgermeister Dr. Wiese wird nächstes Jahr nicht antreten zur Kommunalwahl. Die Katze ist aus dem Sack. Jetzt ist es bekannt. Das Schwarze Rathaus fällt.
Und überall werden die Messer gewetzt. Um nochmal aus der Perspektive eines Mitglieds des SPD oder Bezirks Kloppenburg zu sprechen. Nach Garrel und ja irgendwie auch Fechter und Friseute hat man eher schon so einen gewissen Höhenflug mit Blick auf Bürgermeisterwahlen hier.
Ja, Ecke. Das stimmt tatsächlich. Ja, ist echt so, ne? Wir haben teilweise ein gewisses Anspruchsdenken jetzt schon. Ja, also tatsächlich, wir haben uns noch gar nicht in Kloppenburg mit der Nachfolge beschäftigt. Finde ich tatsächlich auch nicht angemessen, wenn man überlegt, dass der Bürgermeister gestern erst das öffentlich gemacht hat, dass er nicht wieder antritt. Er hat über 20 Jahre als Bürgermeister da irgendwie geackert. Da gibt es auch viele Punkte, wo ich nicht mit ihm einer Meinung war und bin und wo ich auch aktiv dagegen gearbeitet habe. Aber im Grunde genommen ein zumindest, trotz der vielen politischen Differenzen, ja eigentlich immer das gemeinsame Ziel, irgendwie das Gute oder Richtige oder Beste für die jeweilige Stadt zu erzielen. Nur jeder hat eine andere Auffassung, was das vielleicht sein mag oder wie man da hinkommt. Nur,
und euch eint ein gemeinsamer Besuch bei Regio TV.
Oh, bei Regio TV. Tatsächlich war ich mit dem
Bürgermeister. Ein Schmankerl, liebe ZuhörerInnen. Da solltet ihr ZuschauerInnen werden.
Ja, stimmt. Und deswegen finde ich das irgendwie auch nicht angemessen, wenn man ihm jetzt sozusagen schon die möglichen Kandidaten irgendwie vor die Nase hält. Jetzt ist, glaube ich, die Zeit, wo man ihm die Aufmerksamkeit schenken sollte, seine Leistungen, die auch unbestritten vorhanden waren, dass man diese würdigt. Und dann gibt es noch ausreichend Zeichen, sich mit der Nachfolge zu beschäftigen. Ich sage dir unter uns, ich habe keine Garantie, dass wir es hinkriegen, aber meine Traumlösung ist tatsächlich, dass Kloppenburg die erste Bürgermeisterin im gesamten Oldenburger Münsterland stellt. Wenn wir das hinkriegen...
Und wenn ich die Presseberichterstattung oder wo auch immer ich es gelesen habe, richtig im... zauber ich das jetzt komplett aus dem Blauen herbei, aber habe ich auch irgendwo gelesen, dass eventuell mehrere weibliche Bewerberinnen vielleicht parat stehen?
Ja, das habe ich auch gelesen, aber ich wollte auch gerade mal zurückrudern. Ich glaube, ich bin gar nicht richtig mit der ersten Bürgermeisterin.
Bestimmt Bild.de.
Es gibt doch im Landkreis Vechta eine Bürgermeisterin, wenn ich mich nicht irre. Hatte ich jetzt irgendwie auf dem Schirm. Ich glaube, in Steinfeld oder so. Oh, da muss ich mich immer informieren. Zumindest wäre es die erste Bürgermeisterin
Steinfeld.
Im Landkreis Kloppenburg. Und ich bin auf jeden Fall ein großer Befürworter dieser Idee. Am Ende des Tages kommt es darauf an, ob man eine geeignete Kandidatin findet. Aber wie sagt man so schön, bei gleicher Qualifikation wird es die Frau. Das ist ganz klar.
Ja.
Wird spannend nächstes Jahr.
Aber spannend auf jeden Fall. Ja, das hat die Spannung der Kommunalwahl jetzt auch noch mal ein bisschen erhöht. So mit Blick nach außen.
Ist ja klar, ich wurde auch von beiden Zeitungen heute schon angerufen und gefragt.
Machst du es?
Die MT sagte, ja, Jan, ich möchte nur eben kurz die Bestätigung von dir für die Überschrift. Jan Höfmann, Doppelpunkt, ich kandidiere.
Ich kandidiere.
Und da habe ich gedacht, genau. Am besten noch so eine Aufnahme wie Gerd Schröder an den Toren des Kanzleramts, dann an den Toren des Rathauses. Ich will hier rein. Ach ja. Diese femininen Züge habe ich an mir noch gar nicht erkannt.
Macht sich der gute Kontakt zur Presse doch bezahlt.
mehr oder weniger. Naja, das wird auf jeden Fall spannend, aber das wird uns das nächste Jahr auch noch begleiten. Gute kandidierenden Vorschläge einfach per Mail, per Twitter. Oder Twitter habe ich. Ja, hast du Twitter? Oder StudiVZ?
Ich habe kein Twitter. Das ist nicht mein Game. Neulich hieß es noch, du wärst gut zu erreichen über Tinder.
Nein, nicht mehr.
Nicht, dass Maria aus Osteuropa sich noch bewirbt als Bürgermeisterkandidatin.
Nee, sie hat ja meine E-Mail-Adresse. Das einzige Problem bei Maria.
Ich weiß nicht.
Das einzige Problem bei Maria wäre, dass sie wahrscheinlich keine deutsche Staatsbürgerin wäre. Sie nicht mal deutsche Staatsbürgerin sein, fällt mir jetzt gerade ein. Sie müsste aber EU-Bürgerin sein. Und das ist, glaube ich, sie auch nicht. Wenn sie in der Russischen Föderation wohnt, dann.
Dann wird Europa das wächst zusammen, ne?
Europa wächst zusammen, wohl wahr. Letzter Punkt von mir. Ich glaube, ich hatte auch noch ganz, ganz viele Punkte. Ich hatte auch letztes Mal, was ich dir noch erzählen wollte mit einem Antrag, aber das weiß ich auch nicht mehr. Ich wollte mit dir Eigentlich in der heutigen Podcast-Folge, wir haben ja aber schon so viel aufgenommen, aber das können wir trotzdem noch kurz machen, einen Antrag schreiben, damit auch unsere ZuhörerInnen mal hören oder sehen und sehen vielleicht nicht, aber mitverfolgen können in Zukunft, wie so eine Antragsbearbeitung abläuft, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt.
Du kannst mich aber auch einfach so nach Geld fragen, Jan.
Genau, genau. Ich möchte einfach Geld von dir. Wie kommst du denn darauf? What the fuck?
Geiler. Vor allem diese, ja, das, ich, das in deine Richtung. Also, naja, Antrag.
Kloppenburg, ich möchte gerne, was mir aufgefallen ist, wie ist es ja so schön, wenn man selber dann irgendwie davon betroffen ist, dann ist man noch aktiver. Ich hatte jetzt das gehabt, dass ich schon mehrmals mittags eine kurze Mittagspause hatte und mich eigentlich mit einem kühlen Getränk an der Söste ausruhen und entspannen wollte und die halbstündige oder 20-minütige Mittagspause genießen wollte. Fehlgeschlagen, falsch gedacht. Zwischen neu zu errichtenden LZO-Regionalgeschäftsstelle, da wo also Mediamarkt hinkommen sollte, direkt am Söste-Karree, Kaufland, bis hoch zum Verace am Krankenhaus, da wo demnächst die Brücke am Krankenhaus dann errichtet wird, gibt es keine einzige Bank, keinen einzigen Ruhepol, keine Sitzmöglichkeit, um vielleicht dort am Radweg zu sitzen und auf die Söste zu blicken und sich zu entspannen. Es ist nicht möglich. Es gibt zwar eine Minibank an der Fußgängerbrücke da am Krankenhaus, aber diese Fußgängerbrücke wird, glaube ich, abgerissen, wenn diese neue Verkehrsbrücke gebaut ist. Damit wird wahrscheinlich auch diese Bank, die da steht, entfernt. Und übrigens ist die Bank sowieso vermoddert und alt. Deswegen wird das nichts. Aber es gibt tatsächlich in der gesamten, an der ganzen Strecke der Söste entlang kein Ruhepol, keine Bank. Es ist jetzt kein weltbewegender Antrag, aber genau das ist für mich ein tolles Beispiel für diese Unmittelbarkeit der Kommunalpolitik. Wenn wir uns unterhalten über Bundes- ja. oder Europa und manchmal auch Landespolitik, dann reden wir oft über die großen Fragen unserer Zeit und über Beratungsfolgen, die sich über Monate oder gar Jahre hinziehen und dann auch meistens nicht eine unmittelbare Veränderung an der Person erkennbar machen, sondern vielleicht erst mittelbar, was sich dann über die Jahre dann ändert. Und in der Kommunalpolitik ja. kann man tatsächlich seine unmittelbare Umgebung, kann die Fußgängerbrücke sein, das kann die Ampel oder was auch immer sein, die Straße oder Schlagloch vor der eigenen Haustür, kann man verändern und gestalten. Und ich finde das so super, dass man jetzt einen Antrag stellen kann, solche Bänke zu schaffen. Und dann geht das in die politischen Beratungen. Und ich habe mir dann überlegt, jetzt diesen Antrag hier zu schreiben. Das läuft dann so ab. Überschrift ist dann, also oben ist Adresse, Herr Bürgermeister Dr. Wiese. Kloppenburg, was haben wir heute? 22.06. Da ich den Antrag aber vermutlich erst, heute ist der 23.06.
Heute ist der 23.06.
Einreiche, machen wir den 24.06. raus. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Wiese, gemäß Paragraph 56 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes beantrage ich, man beantragt immer in der Ich-Form, weil der Ratsherr hat das Antragsrecht und nicht die Fraktion, den folgenden Punkt in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates über den zuständigen Fachausschuss, das entscheidet dann die Verwaltung, welcher Fachausschuss dafür zuständig ist. Die Beratung im Fachausschuss ist übrigens nicht obligatorisch, sie ist fakultativ, bedeutet, man kann es im Fachausschuss beraten, das kann sich jede Kommune selbst auferlegen, diese Regel kann sie auch selbst brechen, das passiert natürlich eigentlich in jeder Kommune, muss es aber nicht, und den Verwaltungsausschuss aufzunehmen. Das wiederum ist obligatorisch, heißt, jede ja. Thematik, die im Rat beschlossen werden soll, muss vorher im Verwaltungsausschuss behandelt worden sein. So, und dann macht man die Überschrift des Antrages, ich habe den jetzt genannt Ruhepole entlang der Söste. Und dann schreibe ich drunter, unter diesem Tagesordnungspunkt werde ich folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung stellen und dann eingerückt fett. Der Rat der Stadt Kloppenburg beschließt, entlang der Söste auf Seiten der Bürgermeister-Heukamp-Straße zwischen der künftigen LZO-Regionalgeschäftsstelle und der neu zu errichtenden Brücke am Krankenhaus Ruhepole Sitzmöglichkeiten zu schaffen. Dann, jetzt kommt noch eine Spezialität, mal gucken, wie das ankommen wird. Die Verwaltung wird beauftragt, Unternehmen, Vereine und Privatpersonen zu animieren, die Anschaffungskosten der Ruhepole-Sitzmöglichkeiten zu übernehmen. Die Installationskosten.
Ja, sofort kommt immer gut.
dass man halt sagt, ey Kurm, lass das doch mit so einer Art Plakette versehen dann. Also eine Art, diese Bank ist gestiftet worden von der Kanzlei Höfmann Partner. Oder diese Bank ist gestiftet worden von der Shisha-Bar Baumdick. So. Und dass man so etwas...
In dem Game ist mein Bruder noch nicht drin, also dafür tust du dich.
Dass man da tatsächlich irgendwie sowas schafft, weil ich weiß ja, wie es ist. Die CDU wird sofort sagen, kostet alles Geld, können wir nicht machen. Obwohl natürlich gerade ihre WählerInnen-Klientel davon betroffen sind, glaube ich, gerade ältere Menschen sind natürlich eher auf Sitzmöglichkeiten angewiesen. Aber wenn die Anschaffungskosten durch Private getragen würden, dann hätte man tatsächlich auch das Argument der Kosten damit schnell ausgehebelt. Dann gibt es eine Begründung und dann schreibe ich rein, jo, zwischen der künftigen SO-Geschäftsstelle und der neu zu errichtenden Brücke im Krankenhaus sind keine Ruhepol-Sitzmöglichkeiten zu finden. Lediglich an der Fußgängerbrücke am Krankenhaus ist eine Bank platziert, deren Zukunft jedoch angesichts der neu zu errichtenden Brücke ungewiss erscheint. So, und dann kann man noch ein, zwei Sätze reinschreiben, wie Ruhepole sind insbesondere für Menschen mit körperlichen Einschränkungen entscheidend oder nicht entscheidend, wichtig. Demgemäß wird um positive Bescheidung gebeten. So, und dann kann man, das ist letztendlich immer nur so eine Begründung, die man da einbaut, das ist so ein bisschen... Ja, ich sag mal so, ich krieg's auch bei anderen Anträgen so mit von anderen Fraktionen. Man liest sich die Begründung eher so halb durch, weil entscheidend ist ja eigentlich die Begründung, die tatsächlich in der Fachausschusssitzung mündlich vorgetragen wird. Und das heißt, wenn ich diesen Antrag ja dann im Fachausschuss vorstelle, dann wird man auch intensiver diese Thematik mal vorstellen und vorschlagen. Und es ist ja auch kein Thema, was einer großen Begründung bedarf, weil es ist ja recht ersichtlich und bekannt, was damit passiert. Ich wollte auf jeden Fall diesen Antrag heute hier mal so vorstellen und den morgen in den Briefkasten einwerfen. Wir müssen immer noch schriftlich die Anträge einreichen. Ich habe tatsächlich da vor anderthalb Wochen einen Antrag gestellt, dass wir demnächst auch elektronisch Anträge einreichen dürfen, aber derzeit noch schriftlich.
Stimmt, eigentlich gute Idee.
Ja, ich kann dir gerne mal den Antrag zur Geschäftsordnung zukommen lassen. Könnt ihr euch den auch angucken.
Ja,
aber same here. Ich will dann eigentlich gucken, dass wir diesen Verlauf dieses Antrages, also vom Fachausschuss über Verwaltungsausschuss bis in den Rat, dann hier auch im Podcast begleiten und vielleicht dann in der, ich denke mal, eher übernächsten Ratssitzung dann auch ein Ergebnis kundtun können, ob das nun so kommt oder nicht. Das vielleicht ist nice. Animiert das oder deprimiert das die Zuhörer. Podcast
haben. Schon oft erwünscht. Ja. Ja, hoffentlich kommt es ein positives Beispiel rum und einfach mal diesen Weg von so einem Antrag mag er auch noch so, ja, nee, ich möchte es gar nicht so nahe bezeichnen oder sowas, sondern ja,
ja.
Den Simpel. Weg einen solchen Antrags verfolgen zu können. Schlicht, ja, schön, schön. Auf diesen Fels möchte ich meine Kirche bauen. Apropos Antrag, dann kann ich vielleicht in die Kerbe nochmal kurz einhauen. Ich wollte mal mit so ein bisschen... Stolz, es ist ja auch nicht mal leicht als Sozialdemokrat, aber ich habe noch nicht mal so festgestellt, dass ich bin ja auch damals mit so einer Motivation angetreten bei der Kommunalwahl, dass ich dachte, diese Frisur der SPD, die möchte ich unterstützen, was sie bisher so gemacht hat, ob Thema Schwimmbad oder was weiß ich, Verschuldung und Aufenthaltsqualität für Jugendliche in Friseute, was man damals schon so mitgekriegt hat als politisch interessierter junger Mensch, die wollte ich unterstützen, weil ich die gut fand, was sie bisher gemacht hatten. Und ich habe jetzt auch wieder im Frühjahr gedacht, die eine Verwaltungsausschusssitzung zum Beispiel, mit welchem Gewicht wir da vertreten waren und auch was wir thematisch besetzt haben. Also in Anführungszeichen vielleicht auch mit einer gewissen Schlichtigkeit an der einen oder anderen Stelle, aber zum Beispiel Antrag SPD-Fraktion, Verbesserung der Verkehrssicherheit für Schulanfänger, Ausstattung mit Warnwesten. Antrag SPD-Fraktion, Unterstützung für örtlichen Handel, Gastronomie und örtliche Dienstleistungen, die Stadt Friseute. Den hatte ich ja hier in der Folge auch mal vorgestellt. Der ist übrigens leider im VOA abgelehnt worden.
Okay, welche Begründung?
Wischiwaschi-Begründung. Also, eine, was sie gesagt haben, es hat ja doch eher Symbolwirkung, hat sicherlich auch, also irgendwas großartig da raushauen werden wir damit sicherlich nicht, aber so wie es von uns gedacht war, wie man es hätte ausgestalten können, wäre es für die einen oder anderen Personenkreis, an denen sich diese Gutscheine gerichtet hätten, sicherlich auch nochmal eine Anerkennung gewesen. Und ja, in jedem Fall, jeder einzelne Euro wäre ja eine Unterstützung des örtlichen Handels gewesen. Naja, da schauen wir gerade aber auch nochmal, weil das da noch so eine gewisse offene Diskussion war, inwiefern dann man das nochmal umformulieren kann. Es gibt ja Gelder zum Beispiel, die die Stadt dieses Jahr nicht ausgibt, mit Blick auf Veranstaltungen oder was weiß ich, verkaufsoffene Sonntage, keine Ahnung, die man dann ja vielleicht doch nochmal einsetzen könnte, um den örtlichen Handel zu unterstützen. Naja, vielleicht kommt da noch was. Dann, was ich auch schon mal erzählt hatte, diese Begrünung von Busanlagen oder was wir beide mal thematisiert hatten in der Folge, das haben wir ja mal genereller in Friseute beantragt für neu zu schaffende Bushäuschen. Apropos Bushäuschen, müssen wir gleich nochmal ein Shoutout Richtung Mobilbus. Auf jeden Fall jetzt ein bisschen konkreter, der große Hansaplatz Busbahnhof bei uns soll ja umgestaltet werden, vergrößert, erweitert, richtig, richtig gute Sache, bietet sich auch die Chance, da tolle Aufenthaltsqualität zu schaffen, einerseits das, andererseits haben wir jetzt auch gesagt, dann zum Beispiel doch an dem Beispiel, dass man sich damit beschäftigt, wie diese Bushaltehäuschen auch begrünt werden können. Das hatten wir hier mal vorgestellt, aus der Stadt Utrecht in den Niederlanden, wo da Sedumpflanzen oben drauf gepackt sind, die entsprechend Tiere, Insekten ein Zuhause bieten können und so weiter und so fort. Genau, das Ding, das war, und eins hatte ich noch, jetzt bin ich hier verrutscht, genau, neu zu den Sportförderrichtlinien hatten wir noch einen Antrag drin, dass man da vielleicht nochmal die Sätze anpasst, weil die Vereine bei uns ja entsprechend herausgefordert sind an der einen oder anderen Stelle, auch mit Platzpflege und sowas, mit Jugendarbeit, mit allem, was da anfällt, dass die Sätze angepasst werden, ist auch durchgegangen im VA. Schöne Sache. Bisschen älterer, wo ich es gerade nochmal sehe, aber auch aus dem Frühjahr noch Neufassung der Zuschussrichtlinien für Seniorenveranstaltungen in der Stadt Friseute, wo nochmal ein bisschen mehr Geld geflossen ist. Und eine Sache, die jetzt noch war, wo die Stadt jetzt dran ist, aufgrund des Antrags, Schaffung von einheitlichen Ferienbetreuung. Also dass da für Kinder im Primär- und Elementarbereich eine Ferienbetreuung geschaffen wird, die auf jeden Fall da ist, dass sich die Einrichtungen, die Einzelnen, die irgendeine Form von Ferienbetreuung anbieten, irgendwie besser absprechen, dass da ein konstantes Angebot da ist, dass im Zweifelsfall nicht irgendwelche Lücken entstehen, weil genau dann zwei Einrichtungen sagen, wir sind dann nicht dran mit Ferienbetreuung oder sowas. Also, dass da eine bessere Koordination stattfindet. Habe ich neulich mal so, wie ich durch das Ratsinfosystem blätterte oder die eine Sitzung noch nachbereitet habe, habe ich gedacht, angenehm in einer Fraktion anzugehören, die in einer VA-Sitzung zum Beispiel auch so stattfindet mit ihren verschiedenen Anträgen. Feine Sache. Und viel davon ja im Endeffekt auch irgendwie Schlichtigkeit oder Kleinigkeiten und irgendwie Alltagsgeschäft in der Kommunalpolitik. Aber wenn man es nicht angeht, wird es auch nicht angepackt. Von daher, ja, gehört dazu und ist schön.
Ja, cool. Auf jeden Fall. So, lieber Sönke, kommen wir jetzt schon zu unserem Grand Final der Podcast-Folge, nämlich...
Ja, und...
Ja? Und also man muss kurz nochmal sagen, unsere ZuhörerInnen, man muss ganz kurz sagen, wir haben eine... wir haben ja eine Zeitverzögerung. Während wir hier also miteinander sprechen, ist es, wir sehen uns bei Skype, nehmen jeweils individuell die Tonspur auf und legen später die Tonspuren übereinander, beziehungsweise das macht alles Sönke dafür Chapeau, dass er diese Arbeit übernimmt und noch heute bis 3 Uhr nachts wach bleibt und das macht. Dafür hat er ja ganz viel Energy im Kühlschrank. Aber wir jetzt bei der Live-Aufnahme haben wir tatsächlich eine Verzögerung von, glaube ich, so 2-3 Sekunden. Die dann später in der Podcast-Folge wo so nicht mehr erkennbar wird, nur damit ihr euch nicht fragt, wie wir ab und zu uns ein bisschen ins Wort fallen. Das liegt daran, dass wir tatsächlich jetzt eine kleine Verzögerung haben und später hoffentlich nicht mehr so das nach außen zeigen. Und hörbar machen.
In das Game, da darf ich auch nochmal für Nachsicht werben, in das Game musste ich nämlich auch erstmal reinfinden, da an tatsächlich nochmal einzelnen Stellen auch in der Nachbereitung, nicht nur die Spuren einfach übereinander zu legen, sondern vielleicht hier oder da nochmal zu doktoren, damit das vielleicht ein bisschen flüssiger klingt und einen angenehmeren Hörgenuss für euch hat. Wir machen es nur für euch, für die FollowerInnen, für die Zuschauer. Ich habe es auch schon wieder dreimal gesagt in dieser Folge, aber ich kriege langsam einen Dreh rein. Es waren auch viele ZuhörerInnen bei. So, aber wo ihr gerade genannt werdet, das Stichwort fällt. Wir haben wunderbares Feedback von euch bekommen, auch wieder unsere Änderungen der Kategorie Frau der Woche, Frau der Folge, Frau des Aufnahmezyklus. Schön, dass es auch inzwischen in diesem Dreiklang eher stattfindet. wir haben vermehrt Feedback bekommen. Eine Geschichte, die an uns herangetragen wurde, die wir vielleicht hier kurz abhandeln können, ist ein Pressefoto aus Emsteck mit ich glaube 10, 11, 12 Personen. Da ging es um den Spatenstich für den Neubau oder erweiterten Ausbau einer Sporthalle, glaube ich. Und was war in diesem Foto so besonders, Jan? Ich komme gar nicht drauf.
Ja, also wir wurden ja aufmerksam gemacht von unserer ehemaligen Gästin Pia. Und das Besondere waren es tatsächlich 12? Hast du mal gezählt? Ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie viele es waren.
Um die 10 würde ich mal bauen.
Ja, ich kann das Bild mit wenigen Klicks öffnen. Da habe ich schon. Nee, es sind mehr als 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 weiße Männer.
Wow.
Und es war der erste Spatenstich für die neue Sporthalle an der Ostlattstraße. Und jetzt kommt das Perverseste an diesem Bild. Wir haben 18 weiße Männer, nicht eine einzige Frau, die auch einen Spaten tragen darf oder müsste, um dann diesen Showsand hochzuwerfen. Das Foto hingegen, Foto, Doppelpunkt, Linda Eckhoff. Das heißt, 18 Männer werden fotografiert von einer Frau. Und das hat der Bürgermeister von Emsteck, Michael Fischer, geteilt. Ich wollte darauf reagieren und wollte eigentlich es auch kommentieren. Aber leider war es mir nicht möglich, weil der Michael Fischer, der Bürgermeister von Emsteck, da die Kommentarfunktion... Ja, das habe ich auch gerade kurz überlegt, aber der hat das, glaube ich, nicht. Er hat die Kommentarfunktion nur möglich zu kommentieren, wenn man sein Freund ist. Genau, zumindest, man kann grundsätzlich bei ihm wohl Sachen kommentieren, aber, man kann es nicht. Also zumindest, man kann bei ihm nicht kommentieren. Ich kann bei ihm nicht kommentieren. Ich sehe hier nur dieses Bild. Und dann gibt es sogar Kommentare. Hier schreibt ein weiterer älterer weißer Mann: Dieses Bild gut aufbewahren. Da sind einige drauf. Die wird man so schnell nicht wieder bei der Arbeit mit einem Spaten erwischen. Ja, das ist so gut.
Ja, und ich habe mal ein bisschen Recherche betrieben, weil ich dachte, bevor man da jetzt irgendwie ungerechtfertigterweise auskeilt. Aber es gibt tatsächlich innerhalb der Emstecker Verwaltung gibt es mehrere Frauen. Die Dame, die das Bild geschossen hat, ist zum Beispiel die Brandschutzbeauftragte der Stadt Emsteck oder Weber für Brandschutz zuständig. Und bei der weiteren Recherche auch festgestellt, dass auch sie innerhalb der Schar der Fotografinnen in der Minderheit war, weil es gab jemand von der Oldenburger Münsterland Zeitung, von der MT, Rainer Kramer war dabei. Und irgendwer noch für irgendein anderes Blatt.
Kramer ist doch bei der Kramer ist bei der NWZ.
Da war es für die NWZ, so. Hast recht. Und auch innerhalb der Fotografinnen-Schar war sie in der Minderzahl. Und auch von den beteiligten Leuten da.
Aber sie ist Brandschutzbeauftragte,
also innerhalb des Rates. Linda Eckhoff.
Ja, aber wenn sie auch noch eine solche herausragende Position hat, warum wird sie denn nicht mit aufs Foto gelassen? Also ich glaube, sie kann jetzt am Strich wieder froh sein, nicht auf diesem Bild zu sein. Aber dann, wenn ich hätte ja gedacht, wenn das jetzt eine unbeteiligte Person gewesen wäre, wo man sagt, schön, sie könnten sie ein Foto von unserer Männerbunde hier machen, dann könnte man ja noch sagen, okay, warum soll jetzt eine Frau Eckhoff, die damit nichts zu tun hat, mit aufs Foto? Aber wenn sie sogar Teil der Verwaltung ist und auch noch in diesem Fachbereich tätig ist, sind dann tatsächlich die übrigen 17 Männer, ich sage jetzt mal der Bürgermeister, okay, aber sind dann wirklich alle 17 weiteren Männer, die auf diesem Bild sind, wichtiger als Frau Eckhoff? Dass die nicht dazu herhalten konnten, zu fotografieren. Also ich finde, dieses Bild spricht Bände.
Ja, und in der Bildunterschrift der Presse war also Vertreter des Rates, der Verwaltung und der beteiligten Baufirmen und auch der Sportvereine. Wie gesagt, ich hab mir den Rat angeguckt, da gibt's auch diverse weibliche Mitglieder in der Verwaltung eben auch. Und auch im Sportverein. Innerhalb des Vorstands oder in der Betreuung bestimmter Bereiche. Also es hätte, glaube ich, auch genug Kandidatinnen gegeben, die man...
Ja, also ja. Ich finde das...
Pia hat das ja ganz passend kommentiert mit Spatenstich ist scheinbar Männersache.
Ja. Anscheinend.
Ja.
Naja,
aber gut. Das nur als...
Kann man sich übrigens immer noch angucken, ne? Also wer das möchte, ja, kann sich das Foto immer noch angucken. Michael Fischer, der hat das Gott sei Dank für uns alle öffentlich einsehbar geteilt. Und darüber schreibt er, ein ausführlicher Bericht wird noch folgen auf diesem Kanal. Also wer sich dieses Bild mit 18, ich denke mal, weißen Cisgender-Männern anschaut,
nicht, dass man da jemand Unrecht tut. An.
Na gut, Spatenstich ist halt Salami-Party. Ist ja schon fast wie beim Mansplaining.
Das stimmt. Uns fehlt eigentlich auch nur noch ein Spatenstich. Genau. Wir können aber besser einschlagen in die tatsächliche Bearbeitung unserer Kategorie. Und zwar haben wir einen Vorschlag bekommen, da eher historischer Art. Auf jeden Fall auch spannend im Sinne von, solche Personen müssen auch viel öffentlicher stattfinden. Und zwar wurde nominiert, beziehungsweise uns vorgeschlagen, die liebe Florence Nightingale, die im 19. Jahrhundert gelebt hat und die im Zuge des Krimkrieges, der eine oder andere weiß das vielleicht, die Krim ist eine Halbinsel im Süden der Ukraine, gehört eigentlich auch der Ukraine, ist aktuell spannenderweise von Russland besetzt. Ich dachte, das gehört
zu Russland.
Ja, seit kurzem. Die teilen sich das. war damals tatsächlich auch von Russland besetzt und die hatten dann ein bisschen Beef mit unter anderem den Franzosen, den Briten, dem Osmanischen Reich. Auf jeden Fall gab es da Krach und Krieg. Krimkrieg eben. Und damals war das Militärsanitätswesen noch nicht so weit. Und diese Florence Nightingale hat sich an der Stelle sehr engagiert gezeigt und vor Ort ein Sanitätswesen betrieben, sich um die Versorgung der verwundeten britischen und französischen Soldaten gekümmert. Der verwundeten britischen Soldaten so, sie war Britin, wo zu der Zeit auch eher üblich war, dass nur weil du im Lazarett gelandet bist nach einer Verwundung im Gefecht, war das noch lange kein Segen, sondern die Chance war groß, dass du auch da den Ärzten noch unter dem Messer wegstirbst. Und da hat sie sich sehr hervorgetan, auch in der Weiterentwicklung dieses Sanitätswesens. Und an der Stelle ganz spannend, den Vorschlag haben wir bekommen. Und als ich mich dann mit der Dame auseinandergesetzt habe, bin ich noch auf eine andere Frau aufmerksam geworden, der man vielleicht gerade im Zuge der aktuellen Diskussion ruhig ein bisschen Aufmerksamkeit verschaffen darf. Und zwar die jamaikanische Krankenschwester Mary Seacole, eine schwarze Frau, die im selben Bereich tätig war. Mary Seacole, die im selben Bereich tätig war in dem Krieg. Die hat eine Gaststätte, einen Offiziersclub da betrieben, wo aber auch Sanitätsleistungen erbracht wurden. Und die hatte natürlich als schwarze Frau nochmal mit ganz anderen Repressalien und Diskriminierungen zu kämpfen. Der ist von der britischen Regierung auch untersagt worden und zumindest von den Pflegerinnen, die unter Florence Nightingale gearbeitet haben, von denen ist sie abgelehnt worden und sie ist auf eigene Kosten und eben trotz der ganzen Vorurteile und Diskriminierung ist sie in dieses Kriegsgebiet von Seuchen und natürlich von Massakrierungen und Heimsuchungen von Soldaten aller Art, verseuchtes Kriegsgebiet ist sie gereist hat da in der Nähe des englischen Hafens in Balaklava das British Hotel eröffnet, das als Gaststätte und Offiziersclub diente. Und hat in dieser Unterkunft aber in erster Linie die Pflege erkrankter und verwundeter britischer Soldaten auch betrieben und sich an der Stelle eben auch sehr hervorgetan. Ist natürlich im Zeitgeist der damaligen Zeit natürlich hinter dem Fame von Florence Nightingale zurückgetreten und ja, natürlich eine andere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, auch in der historischen Rückbetrachtung erfahren, aber ja, ich denke, wir tun ihr nicht unrecht, wenn wir sie an dieser Stelle auch stattfinden lassen. Das sind unsere
sehr, sehr
Frauen
cool, der Woche. Cooler Vorschlag.
Starke Frauen. Also wirklich, wenn man sich das ja so durchliest, auf eigene Kosten da hinzureisen, die hat gut was mitgemacht. Wilde ja, Zeit krass. War das damals, wilde Zeit.
Aber ein cooler Vorschlag. Also du hast da echt offensichtlich eine gute Community hinter dir stehen, die diese interessanten Vorschläge macht.
Ja, irgendwie spannend, dass wir das geöffnet haben und dass man darüber auch an sowas kommt und dass man ja selber irgendwie dann auch den Erkenntnisgewinn hat. Ein spannendes ja. Zuhörerinnen-Feedback habe ich aber noch, beziehungsweise eine Zuhörerin-Frage. Und zwar richtet die sich an dich, Jan. Und zwar ist eine Kollegin von mir, die uns neuerdings hört, vielen Dank übrigens dafür, da scheint es ja sehr engagiert dabei zu sein und hinterher zu sein. Der ist aufgefallen, dass du, wenn wir unsere Abmoderation hier tätigen, dass du oft das, ja, nicht einleitest, sondern das Ganze ausleitest, dass du dabei leiser wirst, irgendwie in der Abmoderation, dass du, ja, weiß ich nicht, da in diese Abmoderation noch laut einsteigst, aber dabei leiser wirst und am Ende noch so ein geflüstertes Tschüss ins Mikrofon haust und ganz, ganz unkritisch ja. ist das nur aufgefallen und wollte mal fragen, was das eigentlich für ein rhetorischer Kniff ist.
Es ist also ich hab
du da sauber, oder?
Ich hab das ich hab tatsächlich nicht als rhetorischen Kniff gesehen, aber ich meine auch nicht, das in jeder Folge getan zu haben, aber deine
nicht in jeder, das stimmt.
Aufmerksame Zuhörerin hat tatsächlich recht, dass ich das teilweise gemacht habe und noch ein leises Ciao oder Tschüss gehaucht habe, weil ich das irgendwie schön
das
fand.
Das sind auch die schönsten Abmoderationen im Podcast.
Naja, aber dass man zumindest dann so leise ausklingt und dann nee, ist so. Kann man ja nochmal, man hört uns ja sowieso wahrscheinlich in der Badewanne und dann kann man einfach dabei so langsam runterrutschen an der Keramik sozusagen und dann taucht man in das Schaumbad hinab.
Vorher Luft holen. Gaut, wow. Ja. But, da haben wir gut Zeit wieder voll gequatscht. Aber sehr
ja, das war aber eine tolle Folge.
Sehr gehaltvoll. Ich bin richtig zufrieden mit dieser Folge. Holy moly, ja. Es ist kurz nach Mitternacht.
Ja, das ist Gute, jetzt 1:01.
Ja, das Gute, dass ich jetzt noch wach bin, um da vielleicht noch mal ein Fun Fact oder ein Random Fact rauszuhauen. Saturn, Jupiter und Mars verfrühen in den kommenden Wochen jede Nacht ein wenig ihren Aufgang, sodass sie Ende Juni, Mitte Juli schon um 10 Uhr abends am Himmel zu sehen sein werden, für alle Hobby-Astronomen.
Du solltest ja. vielleicht dann nochmal einen eigenen Podcast machen zu deiner ganzen Astronomie.
Ich habe lange nichts mehr gepostet. Also man merkt an meinem Social-Media-Feed, wie gestresst ich aktuell bin.
Ja, du machst
ich
jetzt...
Ich bin immer noch nicht müde.
Du, ja, ist ja auch kein Problem. Ich muss jetzt auch, ich telefoniere jetzt mit Maria. In Moskau haben wir jetzt gerade 1:01 und ich weiß auch nicht. Also da werde ich jetzt wahrscheinlich mich mit beschäftigen und mit ihr reden, weil ich weiß nicht, wenn ich sie in drei Worte beschreiben sollte, dann ist es halt, sie ist halt urkomisch, nachdenklich und anständig kochen.
Ja, vielleicht wird sie ja auch nochmal Frau der Folge. Müssen wir gucken.
Ja, vielleicht. Ich glaube, wenn sie tatsächlich existiert und dahinter nicht Juri 41 ist, dann können wir sie gerne mal einladen. Übrigens, da müssen wir mal zum Schluss noch. Es gibt
apropos
tatsächlich
Juri.
Gästin. Ich habe noch eine ganz, ganz spannende Gästin, die wir vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge für unsere Sendung gewinnen können. Ich bin dran und dann können wir vielleicht das Thema Schule auch nochmal stärker in Angriff nehmen, denn sie kommt aus diesem Bereich Und das wäre auf jeden Fall mein Ziel, dass wir dann wieder mit einer interessanten Gästin Themen besprechen,
das sollten wir tatsächlich tun, ja.
Wir vielleicht so nicht auf unserem Fokus oder unmittelbar zumindest haben.
Ja, cool. Und ansonsten wünschen wir beide euch, glaube ich, eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank für die Treue, für eure Rundfunkgebühren.
Genau.
Macht gut und haltet uns auch die Treue.
Das, lieber Sönke, ich danke dir für die wunderbare Einleitung, für das Ende und wünsche dir nun auch eine gute Nacht und süße Träume.
Ciao. Schlapp die Wart. Ciao.